mal beiseite. Ich rannte allen Neuen hinterher, doch mein Leben wurde eine Pleite. Es lief zwar viel, doch trotzdem blieb ich leer. Ich saß wie der Boss am Lenkrad, fühlte mich als meines Lebens Führer. Glaubte, ich lebe in der Zeit echt voll. In Wirklichkeit war ich bloß der Verlierer. Aber jetzt probiere ich den Rücksitz und ich finde, das ist die Erleichterung. Jetzt fahr ich nur auf dem Rücksitz, überlasse alles Lenken meinem Herrn. Dass ich sah, war der Größte und wer weiß was, bis ich merkte, ohne Gott komm ich nicht klar. Ich saß wie der Boss am Lenkrad, fühlte mich als meines Lebens Führer, glaubte, ich läge in der Zeit echt vor, in Wirklichkeit war ich bloß der Verlierer. Aber jetzt probiere ich den Rücksitz und ich finde, das ist die Erleichterung. Jetzt fahre ich nur auf dem Rücksitz, überlasse alles Lenken meinem Herrn. Dabedubedub, dabedub, dau.
So verschieden die Menschen sind, so verschieden sind auch die Arten der Begrüßung. Die Maler begrüßen sich mit Mahlzeit, die Neidhammel begrüßen sich mit Good Night, die Anhänger von Teve Schur mit Bonjour. Nur mir fällt heute Abend nichts Neues ein. Ich begrüße euch zum 90. Mal in diesem Jugendgottesdienst. Herzlichen guten Abend, Freunde. Ich weiß, dass viele von euch aus den verschiedensten Gegenden unseres Landes hierher gekommen sind. Das wäre mal interessant festzustellen, wo ihr alle her seid, das dauert so lange. Ich will aber die begrüßen, die den weitesten Weg hatten. Im Gottesdienst vorhin um 5, da war einer aus Hawaii und auch ein Schweizer. Und als heute früh um 7 das Telefon klingelte, ich lag ja noch im Bett, aber ich habe zum Glück Schwiegersöhne, die das dann regeln, da rief einer an aus Zürich und sagte, wir fahren jetzt los und hoffen, dass wir abends um 7 da sind. Und jetzt sind sie hier, 6 Leute aus der Schweiz, wir begrüßen euch ganz herzlich. Wir haben irgendwie einen Tag der Schweizer heute hier. Als wir diesen Jugendgottesdienst angefangen haben 1971, da haben wir nicht geahnt, dass die Leute in Hawaii und Zürich mal sich aufmachen, um hierher zu kommen. Wir haben damals nicht gewusst, dass wir das so lange machen. Wir haben auch kein Plakat aufgehängt. Jugendgottesdienste bis ins hohe Alter oder so. Im Übrigen soll man ja beim Aufhängen von Plakaten immer darauf achten, dass ein vielleicht richtiger Inhalt nicht an einem falschen Ort hängt. Manchmal hängt der richtige Inhalt an der falschen Stelle. In Leipzig zum Beispiel, da hängt an einer Brücke ein Plakat, da steht drauf, wir stürmen die Höhen des Sozialismus. Und drunter hängt ein Schild, lichte Höhe 4,50 Meter. Das ist ja selbstverständlich, dass wir heute, da wir den 90. Jugendgottesdienst haben, was Besonderes eingeladen haben. Wir haben nicht nur einen Gitarristen hier, einen Musiker, sondern wir haben eine ganze Gruppe eingeladen, damit das Ganze einen etwas festlichen Charakter kriegt. Die Gruppe Tau aus Karl-Marx-Stadt. Musik.
mich her. Oktobertag hat mich eingefangen. Wirf den Herbst mir ins Gesicht, hat sonst nach mir kein Verlangen. Der Himmel ist wie die Landstraße grau, buntes Laub dazwischen. Junge Leute ziehen bergauf, Kinderwagenräder quietschen. Stoppelfeldern hat der Sturm längst die Lust verloren, wühlt sich lieber tief hinein, dort, wo noch was zu holen. Das alte Schloss, der alte Park, verwunschen und verlassen. Die Sonnenuhr verbirgt die Zeit, weil Wolken sie beschatten. Ein Mädchen malt Kreise auf den Weg. Herbstwind fegt darüber, verwischt was war. Ich seh dich an und erkenne dich nicht wieder.
Eindrücke von einem Herbstspaziergang, den wir gemeinsam unternommen haben. Wir musizieren seit 2,5 Jahren zusammen. Wir nennen uns Tau in der Hoffnung, mit unserer Musik ein wenig zu erfrischen. Lichte wachsen, will versuchen, aufrecht und gerade zu sein, damit mein Holz zu etwas nützlich ist. Ich darf der Erde Nahrung in mich aufnehmen, will stark sein, um dem Wind zu trotzen. Möchte Zeichen sein für Suchende. Ich einem Ziel entgegenwachse. Wärme brauche ich dazu, jeden Tag Gewissheit,
dass ich einem Ziel entgegenwachse.
Und nähme ich Flügel der Morgenröte und flöge bis ans äußerste Meer, auch dort würde deine Hand mich festhalten, auch dort würdest du bei mir sein.
Here.
Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ihr erinnert euch an die Jahreslosung vom vorigen Jahr. Wir meinen, Frieden stiften kann nur, wer in seinem Herzen Frieden hat.
Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Auf deine Jacke und machst Krieg mit deinen Eltern. Du schreibst Pax auf deine Hosen und läufst Sturm gegen deine Lehrer. Du brennst Peace in deine Haut und zankst dich mit deinem Bruder. Du schreibst Frieden auf deine Stirn und führst Krieg mit dir selber. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Steht Frieden, doch es ist Krieg in deinem Herzen. Schließe Frieden mit dir, nimm dich an, wie du bist, lass dich annehmen von deinen Mitmenschen, von Gott. Dann wird Frieden einkehren bei dir. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Die meisten Texte unserer Lieder sind nicht von uns, sondern wir haben sie gefunden in Büchern. Das sind Texte, die uns wichtig geworden sind. Von Martin Buber, Franz von Assisi. Und der Text des folgenden Liedes ist von Reinhard Johannes Sorge.
Lass mich sterben. Ja, wie du willst, so lass mich sein. Gib mir Gefüge oder Scherben. Triff mich mit Fuß, triff mich mit Stein. Hilf mir nur auf zu meiner Stelle. Wo du mich hin willst, ist mir gut. Stell mich in Feuer oder Welle. Stell mich in Blüte.
Und zum Schluss das Friedensgebet von Franz von Assisi. Es wäre schön, wenn ihr auf den Text achtet und mitbetet. Mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist. Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Ach Herr, lass du mich trachten.
Amen. Amen.
Liebe Freunde, wie jede Stadt, so hatte auch die Stadt Damaskus eine Stadtmauer. Also nicht eine Mauer in der Stadt, sondern um die Stadt ringsherum. Viele Kilometer lang zog die Mauer sich um die Häuser. Und abends, wenn die Tore geschlossen wurden, da kam keine Maus weder rein noch raus. Eine große Mausefalle für alle, die von bestimmten Behörden gejagt werden. Eines Nachts schleicht eine Gruppe vermummter Gestalten die Stadtmauer entlang. Es sind Männer, die einen riesigen Korb schleppen. An einer besonderen finsteren Stelle hieven sie den Korb hoch und lassen ihn vorsichtig auf der anderen Seite runter. In dem Korb hockt ein Mann, dem einige Leute in Damaskus nach dem Leben trachten und für den die Flucht über die Mauer die einzige Überlebenschance ist. Dieser Mann im Korb ist Paulus. Ihr erinnert euch, ich habe euch das letzte Mal erzählt, wie er sich vor Damaskus bekehrt hat. Der hielt die Christen für verrückt und für gemeingefährlich, weil die behaupteten, der Jesus, der im Jahre 33 oder 30 in Jerusalem an einem Kreuz gestorben war und dort begraben worden ist, der wäre gar nicht mehr tot, sondern der wäre auferstanden, der würde leben und man könnte mit ihm Kontakt aufnehmen. Also das hielt der Paulus nun für den letzten Husten und deshalb hatte er beschlossen und sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Christen zu vernichten. Und da, das habe ich das letzte Mal geschildert, mitten auf dem Weg nach Damaskus am helllichten Tage, begegnet ihm der auferstandene Christus. Und Paulus, der bisher gedacht hatte, die Christen spinnen, der muss umdenken. Er muss erkennen, Jesus lebt tatsächlich. Von da an ist er unermüdlich unterwegs, um von Jesus zu predigen. Von da an gehört er selber zu den Verfolgten. Er wird mehrmals ins Gefängnis gesteckt, er wird mehrmals ausgepeitscht, er wird sogar einmal gesteinigt. Er fliegt überall raus, er muss fliehen, es geht los mit der Flucht im Korb über die Stadtmauer, es endet damit, dass er mit Schiffen über die Weltmeere segelt. Das ist der Mann, der das Evangelium von Jesus, die frohe Botschaft, nach Europa gebracht hat. Und ich will euch heute erzählen, wie es ihm im Zentrum von Europa in Athen, der Hauptstadt von Griechenland, gegangen ist. Das könnt ihr nachlesen in der Bibel, in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Nun muss ich euch zunächst erstmal die Situation in Athen etwas schildern. Während unsere Vorfahren noch in Miniröcken aus Bärenfell durchs Unterholz krochen und Heidelbeeren sammelten und noch gar nicht auf der Bühne der Geschichte erschienen waren, da hatten die Griechen schon eine lange, reiche Geschichte hinter sich, in der es von solchen gewaltigen Helden wie Herkules nur so wimmelte. Das hat wohl nur selten einen Platz auf dieser Erde gegeben, wo menschliches Können solche Reife und solche Spitzenleistung erreicht hat. Es sind selten auf unserer Erde auf einem Raum zu einem Zeitpunkt so viele Denker und Dichter beisammen gewesen. Und ihr habt sicher schon solche Namen gehört, wie Sophokles oder Sokrates, oder Heraklit oder Plato oder Aristoteles. Oder wenn ihr mal eine Tageszeitung aufschlagt, da könnt ihr feststellen, dass fast alle wichtigen Begriffe unseres modernen Lebens von A bis Z, von Atom bis Zoologie, aus der griechischen Sprache kommen. Mathematik, Physik, Demokratie, Musik, Politik, Technik und so weiter und so fort. Aber die Griechen, das waren nicht nur Asse auf dem Gebiet des Geistes, die waren auch Asse auf dem Gebiet des Sportes, die haben die Olympiade erfunden und auch die klassische Kunst. In Athen steht zum Beispiel der berühmte Parthenon-Tempel, ein Gebäude mit 98 riesigen Marmorsäulen, also demgegenüber so eine Kirche wie das hier, wie eine bescheidene Gartenlaube. Jeder Balkon, jeder Fensterrahmen, jede Türklinke ist in Athen ein Kunstwerk. Und in dieses Eldorado der Schönheit, der Geisteshelden, der Denker und Dichter, da will nun Paulus seine Botschaft bringen. Und die Botschaft heißt, Jesus lebt und Jesus liebt dich. Zunächst unternimmt er mal einen Spaziergang durch die Stadt. Aber je länger er spaziert und äugt, umso mehr kommt er in Wut. Und zwar foppt er sich über die vielen Götterstandbilder. Dort, wo bei uns eine Litfaßsäule steht, da stand bei denen ein Götterstandbild. Wo man auch hinspuckte, man traf auf so eine Gestalt mit olympischer Figur, mit göttlich geschwungenen Waden und fein poliertem Hintern aus weißem Marmor, dutzendweise an jeder Straßenecke, so wie im Museum. Den Paulus macht das je länger, je mehr nervös. Nicht, weil die alle oben und unten ohne hatten, das war ja Kunst, da kann man ja nichts dagegen sagen. Nein, sondern weil der Paulus nicht fassen konnte, dass erwachsene, gebildete Menschen, die klug sind, die tüchtig sind, dass die an Götter glauben, die sie sich selber ausgedacht und selber mit ihren Händen aus Marmor gemeißelt haben. Ich meine, wenn irgend so ein Primitivling von heute in den Intershop rammelt und sich da so ein Westkleeblatt kauft und das an seine Pappe dran klebt und denkt, das wäre ein Unfallschutz. Oder wenn die von besseren Kreisen sich so ein silbernes Hufeisen an ihren Lader dran schrauben. Nicht, bei denen ist eben eine Schraube locker, das ist klar. Aber die Athener, das sind ja kluge Leute. Wissenschaftlich gebildete Menschen. Manche von denen, die denken sogar, die wüssten überhaupt alles. Nur einer wusste, dass er nichts weiß. Das war der Sokrates, das war der Weiseste von allen. Denn einer, der weiß, dass er nichts weiß, der weiß immerhin mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß. Jedenfalls, die Athener, die hielten sich für super schlau. Aber gerade das eine, worauf es ankommt, das Wichtigste, das wissen die nicht. Die kennen den lebendigen Gott nicht, sondern die beten zu Gestalten, die sie sich selber als Marmor geschaffen haben. Und das nervt den Paulus. Und was ihn am meisten auf die Palme bringt, ist Folgendes. Bei seinem Spaziergang durch die Stadt, da stößt er plötzlich auf einen Sockel, auf dem gar kein Götterstandbild draufsteht. Der ist obenrum leer. Ich habe sowas mal gesehen, das ist schon viele, viele Jahre her, da war ich in Prag und so am Stadtrand von Prag, da ist so ein Hügel, das ist so terrassenförmig, geht das hoch und ganz oben ist dann eben, da stand mal was. Und da habe ich die Leute gefragt, was ist denn das? Und da haben die gesagt, da stand mal Stalin drauf. Aber der war inzwischen weg. Das ist ja bei vielen Denkmälern so, die werden immer mal geräumt und so. Also ein komischer Anblick. Und vor so einem Ding, da steht der Paulus, ein Sockel, der ist obenrum total leer. Aber an dem Sockel ist eine Aufschrift drauf. Da steht nämlich, dem unbekannten Gott. Und wie er das liest, da entschärft es ihn. Diese gebildeten Griechen, die haben einen Gott für jede Gelegenheit. Die haben einen Gott für den Krieg, die haben einen für die Liebe, die haben einen für die Diebe. Und nebenbei bemerkt, der Gott für die Diebe war gleichzeitig der Gott für die Kaufleute. Also eine äußerst praktische Kombination und ich habe den Eindruck, es dienen dieser Götterkombination auch heute noch viele Menschen. Naja. Also in Athen, da hatten die aus lauter Angst, sie könnten bei den vielen Göttermassen einen übersehen haben und der ist dann vielleicht beleidigt oder so. Da haben die ein Posament in der Stadt aufgestellt für diesen unbekannten Gott. Sozusagen für alle Fälle. Vielleicht gibt es doch noch irgendwo einen. Ja, tatsächlich, es gibt noch einen. Was heißt noch einen? Es gibt überhaupt nur einen wahren Gott. Das ist der Gott der Bibel, der Vater von Jesus Christus. Den kennt der Paulus. Aber die Athener, die kennen den noch nicht. Und deshalb tun dem Paulus die Athener von Herzen leid. Und auf der anderen Seite bringen sie ihn so auf die Palme, mit ihrem Götterfimmel. Ich kann die Gefühle des Paulus gut verstehen. Das gibt unter der heutigen Jugend viele nette, kluge, gebildete Menschen. Und es ist oft eine Freude, mit jungen Menschen sich zu unterhalten. Ihr habt heute Möglichkeiten der Bildung, von denen die Griechen damals nur hätten träumen können. Es steht uns heute ein Maß von Wissen zur Verfügung, wie noch keiner Generation vorher. Aber Leute, Bildung schützt vor Torheit nicht. Denn was nützt euch die ganze Bildung, was nützt euch euer ganzes Wissen, wenn ihr die Hauptsache nicht wisst? Wenn ihr Gott nicht kennt. Jesus hat gesagt, was nützt uns das dem Menschen, wenn er die ganze Welt in den Griff kriegt, aber er nimmt Schaden an seiner Seele. Was nützen euch alle Erkenntnisse, wenn ihr die höchste Erkenntnis nicht habt, nämlich die Erkenntnis Gottes? Bildung und Wissenschaft in allen Ehren, ich habe da nichts dagegen einzuwenden. Ich bin ja selber so ein gebildeter, studierter Mensch. Ich bin Wissenschaftler mit Haut und Seele. Aber das alles ist doch für mein Leben nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, dass ich wissen kann, Gott hat mich lieb. Und Gott führt mich. Und er führt mich durch alle meine Probleme durch. Das Entscheidende in meinem Leben ist doch nicht, dass ich meine gelehrte Arbeit geschrieben habe, sondern dass Gott meinen Namen in das Buch des Lebens eingeschrieben hat, mit dem Blut von Jesus Christus. Das Blut von Jesus Christus macht uns frei von aller unserer Sünde, steht in der Bibel. Das Entscheidende ist, dass ich erfahren habe, Gott gibt mir das, was mir keine Bildung und keine Wissenschaft und keine Religion und nicht zu niemand sonst geben kann. Nämlich Vergebung meiner Schuld, ein gutes Gewissen, Frieden mit Gott. Alles Wissen der Welt ist nichts gegen dieses eine Wissen. Gott ist da, Gott kennt mich, Gott ist für mich da, Gott liebt mich. Unser Freund Paulus, der ist später mal so weit gegangen, der hat mal einen Brief an die Philipper geschrieben. Und da hat er geschrieben, seit ich Jesus Christus als Herrn meines Lebens angenommen habe, da hat für mich alles andere seinen Wert verloren und ich halte es nur noch für Kot, für Dreck. Weil es mir leid tut, wenn es junge, kluge, gebildete junge Menschen gibt, die noch nichts von Gott wissen. Deswegen diskutiere ich gerne mit jungen Leuten. Und deswegen fahre ich durch die DDR von einer Kirche zur anderen und bringe die Botschaft von Jesus. Der Paulus, der konnte nicht in Kirchen auftreten, die gab es damals noch nicht. Der Paulus, der ging in Athen auf den Marktplatz. Wir hatten die damals so eine Eigentümlichkeit, die dortigen Philosophen und Studenten der Philosophie, die zogen sich nicht in den Hörsaal, in die Universität zurück, sondern die spazierten da auf dem Marktplatz zwischen Rüben und Kartoffeln und Bohnenkraut hin und her. Und dort im Laufen haben die miteinander diskutiert und philosophiert. Das ist natürlich gut, wenn die Philosophie und die Marktwirtschaft so einen engen Kontakt miteinander haben. Das ist gut für die Philosophen und gut für die Marktwirtschaft. Lieber eine nichtssagende Philosophie zwischen vollen Apfelsinenstiegen, als eine vielsagende Philosophie zwischen leeren Regalen. Die liefen dort also auf dem Marktplatz rum und haben miteinander philosophiert. Und da mischt sich der Paulus dazwischen und fängt an, mit den dortigen Professoren und Studenten zu diskutieren. Aber die haben den nicht für voll genommen. Die haben den ausgelacht. Sie bezeichnen ihn als einen Schwätzer, eine Saatkrähe, als einen kleinen Spatz. Ihr wisst doch, die Spatzen, die Ferkel, die picken auf der Straße aus den Pferdeäppeln die Körner raus und essen das dann. Und so einer bist du, sagen die zum Paulus. Du rennst hier in Athen rum und versuchst, ein paar Weisheitskörner aufzuschnappen. Du bist ein geistlicher Kippenstecher, bist du, nichts anderes. Und andere sagen wieder, nur dieses jüdische Männlein, der will doch nicht etwa ein zweiter Sokrates werden. Und das war ein blutiger Witz, denn alle in Athen wussten, der Sokrates, der war ja mit dem Tode bestraft worden, weil er sich geweigert hat, an die staatlich verordneten Götter zu glauben. Dem hatten sie zum Vorwurf gemacht, er würde neue Götter einführen. Und nun fragen sich die Leute, will diese jüdische Saatkrähe vielleicht auch neue Götter einführen und sich hier als Märtyrer aufspielen? Versteht ihr, das Zeugnis von Jesus, das wurde allmählich lebensgefährlich für den Paulus auf dem Marktplatz. Es kommt zum großen Getümmel. Und wie das eben kommen muss, die Sache dringt vom Marktplatz zum Rathaus hoch. Und der Paulus wird wieder mal verhaftet. Das heißt, verhaftet ist zu stark ausgedrückt. Die Athener sind höfliche Menschen, die verhaften nicht gleich. Die schicken eine Vorladung zwecks Klärung eines Sachverhaltes. Können wir erfahren, so heißt es hier, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren und wir wüssten gerne, was das ist. Der Paulus muss also auf dem Areopag erscheinen. Der Areopag, das ist so eine Art Ministerium, das darüber zu befinden hat, welche Religion und Philosophie im Staat zulässig ist und welche nicht. Also so eine Art oberste Zensurbehörde, die darüber bestimmt, was geglaubt und geredet und gelehrt werden darf und was nicht. Der Paulus hat sich vor diesem Gremium offiziell wegen seiner Predigten zu verantworten. Der tut das höflich, wie sich das für einen wohlerzogenen Menschen gehört, und er tut es, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, wie sich das für einen richtigen Christen gehört. Er fängt seine Rede sehr klug an, indem er erstmal ein Kompliment macht. Und er sagt: Ihr Männer von Athen, ich habe sehr wohl gemerkt, dass ihr die Götter hoch verehrt. Und da streicheln sich die Athener die Bäuche. Das hört man gern, dass man ein frommer Mensch ist. Aber gleich im nächsten Satz, da geht der Paulus zum Angriff über. Er fährt nämlich fort und sagt: Ich bin herumgegangen in eurer Stadt und habe eure Heiligtümer besichtigt. Und da fand ich einen Altar, da stand drauf geschrieben, dem unbekannten Gott. Na, so weit, so gut. Das wussten die ja. Aber jetzt packt Paulus den Stier bei den Hörnern. Jetzt lässt er die Katze aus dem Sack. Und er sagt: Diesen Gott, den ihr unwissend verehrt, den kenne ich. Und mit dem will ich euch jetzt mal bekannt machen. Bei dem Wort unwissend, da zucken die Athener zusammen, als ob es ein Pferd getreten hätte. Denn das hören die nicht gerne, die sich einbilden, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, dass sie unwissend wären in einer wichtigen Angelegenheit, nämlich in der Erkenntnis Gottes. Und dass da so ein hergelaufener Spinner ihnen diese Unwissenheit öffentlich bescheinigt. Während die Athener noch damit zu tun haben, ihre vor Schreck runtergeklappten Kinnladen wieder einzurenken, sagt Paulus von diesem Gott dreierlei. Erstens, Gott ist der Schöpfer. Gott ist nicht der erste Anstoß, kein Prinzip, wie manche Philosophen sich das so denken. Die Welt ist kein Machwerk einer göttlichen Produktionsgenossenschaft, wie die Griechen in ihrer Religion sich das so gedacht haben. Die Welt ist auch kein Zufallsprodukt und keine sich bewegende und entwickelnde ewige Materie, wie sich das die Materialisten und viele von euch denken. Sondern die Welt ist von Gott geschaffen. Der erste Satz der Bibel heißt: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und von diesem Schöpfergott, da folgert nun Paulus weiter auf die Einheit des Menschengeschlechts. Er sagt: Alle Nationen der Menschen, die auf der ganzen Erde wohnen, sind von einem Blut. Also da geht den Athenern der Hut hoch. Die Griechen, das waren nämlich ganz arrogante Snobs. Von sich selber behaupteten sie, sie wären Herrenmenschen, Edelrasse, und alles andere, was noch so im Griechenland rumkreuchte in der Welt, das war weiter nichts als Barbaren. Und nun kommt da einer daher, so ein Jude, also auch ein Barbar, und behauptet, alle Menschen wären aus einem Teig, die Griechen und die Barbaren, alle Menschen wären gleich geschaffen, alle Menschen sind Brüder. Heute müssen wir feststellen, wenn die Athener damals auf den Paulus gehört hätten, wenn Europa die Botschaft der Bibel angenommen hätte, dann wären Millionen von Menschen nicht gestorben. Dann wäre nicht so viel Blut geflossen in Europa und in der Menschheit. Wir waren ja bloß ein paar Jahrzehnte in unserer Geschichte zurückzugehen. Da rauchten in Deutschland die Verbrennungsöfen, wo Hitler die Juden verfeuert hat, weil er der Meinung war, die Deutschen sind eine Herrenrasse und alles andere sind eben Barbaren. Damals waren es eben die Juden und die Deutschen. Was wäre unserem Volk und anderen Völkern an Leid und Tränen und Unglück und Blut und Kummer erspart geblieben, wenn unser Volk der Botschaft von Paulus geglaubt hätte? Und heute ist die Botschaft ja aktueller als je. Die Rassenfrage ist zu einer der brennendsten Fragen der Menschheit geworden. Und es wird Zeit für uns alle, für Christen und Nichtchristen, dass wir endlich anfangen, der Botschaft der Bibel zu glauben. In dieser Botschaft, da liegt die Rettung für unsere Welt. Die ist der Weg zum Frieden in der Welt und auch zum Frieden in deinem persönlichen Leben. Macht nicht den Fehler wie die Athener, die über den Paulus gelacht haben, sondern tut lieber Buße, wenn ihr bisher ohne Gott gelebt und eure Mitmenschen nicht als eure Brüder betrachtet habt. Gott fordert Buße, das ist das Zweite, was Paulus in Athen sagt. Gott sieht über die Zeit eurer Unwissenheit weg, schwamm drüber. Aber jetzt fordert er alle Menschen überall auf, Buße zu tun. Habt ihr das gehört? Alle Menschen überall? Alle, das heißt auch euch alle. Überall, nicht bloß damals die in Athen, auch euch heute Abend hier in Karl-Marx-Stadt. Alle sollen Buße tun. Das Wort Buße, das klingt sehr altmodisch. Aber die Sache, die damit bezeichnet ist, die ist hochaktuell. Die ist so aktuell, dass sich heute Parlamente, dass sich die UNO, dass sich wissenschaftliche Kongresse damit befassen. Wo heute von Krieg, von Hunger, von Rassenfrage, von Umweltproblemen geredet wird, da wird von Buße geredet. Man gebraucht nur ein anderes Wort dafür. Denn Buße, das heißt Neuanfang, umkehren, umdenken. Und alle, die heute was zu sagen haben, die sagen, entweder denkt die Menschheit radikal um oder die Menschheit bringt sich um. Das menschliche Denken hat ja gerade auf dem Gebiet der Technik eine unwahrscheinliche Höhe erreicht. Aber wir merken doch heute, dass dieses Denken uns an den Rand des Abgrunds gebracht hat. Die alten Griechen, das waren die ersten, die über das Atom nachgedacht haben. Inzwischen ist das Denken der Menschen so weit fortgeschritten, dass wir viel mehr als die Griechen über das Atom wissen. Wir haben nicht nur ein großes Wissen über das Atom, wir haben inzwischen auch eine Atombombe. Und unser Problem ist, wie verhindern wir, dass das Ding losgeht? Und dazu brauchen wir neues Denken. Wie es der Albert Einstein mal gefordert hat. Der hat gesagt, die entfesselte Macht des Atoms hat alles verändert, nur nicht unsere Denkweisen. Wir brauchen eine wesentlich neue Denkungsart, wenn die Menschheit am Leben bleiben soll. Da hat der Albert Einstein recht gehabt. Er hat bloß vergessen, dazu zu sagen, wo wir diese neue Denkungsart herkriegen. Das ist nämlich das Problem. Und das ist genau die Botschaft, die Paulus nach Europa gebracht hat. Paulus sagt uns, diese neue Denkungsart, die kriegt ihr von Jesus. Buße tun, umdenken, umlenken, umkehren, umdenken. Sich bekehren, sich ausliefern. Wenn du das tust, da bekommst du ja Gottes Heiligen Geist. Ein Geist, der dir lehrt, dich und die Welt neu zu sehen. Ein Geist, der dich auf gute, auf neue Gedanken bringt. Der Apostel Paulus hat mal geschrieben, wir nehmen gefangen alle Gedanken unter den Gehorsam von Christus. Wenn du Christ wirst, werden deine Gedanken dem Sohn Gottes untergeordnet, dem Herrn dieser Welt. Das ist das neue Denken, was wir brauchen. Und zwar ein Denken, das sich um das Wohlergehen von allen Menschen kümmert. Das auch den anderen Menschen, das andere Volk, den anderen Staat mit einschließt. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wir wissen heute, dass keiner für sich mehr leben kann. Und wenn wir uns nicht alle anstrengen, eine menschliche Welt zu schaffen, dann werden wir alle gemeinsam untergehen. Das wissen wir heute. Das hätten wir aber schon längst wissen können. Heute pfeifen das die Spatzen von allen Dächern. Damals, als der Paulus es gesagt hat, da haben sie ihn ausgelacht und gesagt, du bist ein kleiner Spatz, du spinnst. Als Paulus diese Botschaft vor 2000 Jahren nach Europa gebracht hat, da hat man auf ihn nicht gehört. Er hat damals den großen Denkern Europas gesagt, Denken ist gut, Umdenken ist besser. Aber die wollten nicht umdenken. Sie haben ihn ausgelacht. Das Lachen ist uns inzwischen vergangen. Weil wir heute sehen, dass die Welt Gottes gute Schöpfung zerstört wird, wenn die Menschheit nicht umkehrt. Und nicht auf Gott hört. Wir könnten aber wieder lachen. Und wir könnten in einer menschlicheren Welt leben. Wenn wir Buße tun, wenn wir endlich anfangen, nach Gottes Geboten wirklich zu leben und unseren Mitmenschen zu lieben. Gott fordert euch auf, Buße zu tun, und es gibt für keinen von euch einen Entschuldigungsgrund, wenn ihr ohne Gott weitermacht. Denn das ist nämlich das Dritte, was Paulus den Athenern sagt. Gott ist der Richter. Denn Gott hat einen Tag gesetzt, an welchem er richten wird den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn auferweckt hat von den Toten. Eines Tages ist die Welt zu Ende, eines Tages kommt der jüngste Tag und dann kommt Christus, um die Welt zu richten. Und dann steht jeder von euch vor Gott und muss sich für sein Leben vor Gott verantworten, das Leben, was Gott dir geschenkt hat. Und dann musst du dich verantworten für das, was du getan hast und für das, was du nicht getan hast und für das, was du gesagt hast und was du nicht gesagt hast, wo du gebrüllt hast und wo du geschwiegen hast. Und es geht dann darum, ob du an Gott geglaubt hast und wie du dich zu deinen Mitmenschen verhalten hast. Und wenn du etwa der Meinung bist, dass nach dem Tode alles aus ist, dass sich dann nichts mehr abspielt, dann muss ich dir sagen, dein ganzes Leben wird sich noch einmal vor Gottes Augen abspielen und du wirst zugucken müssen. Alle einzelnen Szenen kommen dann noch einmal, auch die Szene, wo du vor Schadenfreude gefeixt hast, weil du deinen Gegner ausgetrickst hast. Oder die Szene, wo du deinen Freund hintergangen hast und mit seiner Freundin ins Bett gegangen bist. Oder die Szene, wo du in der Kneipe zu den säuischen Witzen deiner Kumpels gequiekt hast wie so ein Schwein. Und bei jeder Szene und bei jedem Wort wird Jesus von dir eine Erklärung verlangen und er wird Rechenschaft fordern. Und keiner von euch kann dann sagen, ich habe von dem allen nichts gewusst. Ihr, die ihr heute Abend hier seid, ihr wisst es jetzt, dass es ein Gericht gibt, in dem ihr gefragt werdet über euer Leben. Und deswegen sage ich euch, genau wie Paulus den Athenern, tut Buße, denn Jesus kommt als der Richter. Denn Jesus ist nicht tot, sondern der lebt, der ist auferstanden. Und auch wir werden auferstehen und auferweckt aus unseren Gräbern und einmal vor Gott hingestellt. Und die einen werden auferstehen zum Gericht und die anderen auferstehen zum ewigen Leben. In dem Augenblick, wo der Paulus von der Auferstehung redet, spätestens da geht bei den Athenern der Vorhang runter. Da reicht's denen. Die einen, die spotten, höhnisch. Die anderen, die sagen höflich, Sie können, Herr Paulus, uns vielleicht ein andermal ein bisschen mehr darüber erzählen. Und einige glauben und bekehren sich. Hier in dieser Kirche sind heute Abend genau die gleichen drei Menschengruppen. Einige von euch, die spotten. In dem Augenblick, wo ich anfange, davon zu reden, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er wiederkommt, dass es ein Gericht gibt, da wissen manche von euch nichts anderes zu tun, als sich darüber lustig zu machen. Für euch gibt es ein spezielles Wort in der Bibel, das heißt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Einige von euch, die winken lächelnd ab und sagen, naja, ist zwar Blödsinn, was der Pope da erzählt, aber immerhin ist ganz interessant gemacht. Vielleicht kommen wir zum nächsten Jurengottesdienst wieder mal mit vorbei. Auch für euch steht ein extra Wort in der Bibel. Das heißt, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht. Es geht um heute, nicht um morgen und übermorgen. Keiner von euch weiß, ob er am nächsten Tage noch lebt oder in 4 Wochen zum nächsten Jugendgottesdienst wieder hierher kommen kann. Es geht um heute Abend. Heute sollst du Christus dein Leben geben. Verschieb doch nicht das, was du heute tun kannst, auf morgen. Die Sache ist doch viel zu wichtig, viel zu dringend, viel zu schön, als dass du sie verschieben solltest. Ist doch schade um jeden Tag deines Lebens, den du ohne Jesus verbringst. Du musst ja jeden Tag deines Lebens mit deiner alten Schuld weiterlaufen. Ich habe noch nie gehört, dass jemand bereut hat, wenn er Christ geworden ist. Es gibt noch viele Menschen, die bereuen, dass sie so spät in ihrem Leben mit Christus angefangen haben. Aber solche, die mit Jesus anfangen, die gibt es eben auch. Und ich kann dich nur beglückwünschen, wenn du zu dieser Gruppe gehörst. Und diese Gruppe, die gibt es heute Abend bestimmt unter uns auch. Die heute Jesus als den Herrn ihres Lebens annehmen. Für euch gibt es auch ein extra Wort in der Bibel. Das heißt, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht wieder weg. So hat Jesus gesagt. Und wenn du heute Abend zu Jesus kommst, so wie du bist, mit deiner Vergangenheit, so wie sie nun mal war, mit allem drum und dran, was dein Leben ausmacht, du kannst zu Jesus kommen und ihm dein Leben geben und er wird dich nicht fortschicken. Du gehörst dann zu ihm und kannst bei ihm bleiben in Zeit und Ewigkeit. Es heißt einmal von Jesus in der Bibel, nirgends in der Welt hat Gott den Menschen einen Namen gegeben, durch den sie gerettet werden können. Wir leugnen ja als Christen gar nicht, dass es viele Namen von Menschen gibt, die einen guten Ruf haben und die Gutes getan haben und die die Geschichte der Menschheit positiv beeinflusst haben. Namen, die wir nennen mit Bewunderung und Dankbarkeit von Männern und von Frauen, denen wir Großes verdanken, von Heinrich Heine bis Bud Spencer, von Beethoven bis zu Udo Lindenberg. Aber auch wenn die uns noch so viel gegeben haben an Weisheit und Erkenntnissen und Lebensfreude, Leute, eins können die uns alle nicht geben. Die können uns vor dem Gericht des ewigen Gottes nicht retten. Die können uns unsere Schuld nicht vergeben. Die können uns keinen Frieden mit Gott geben. Das alles gibt dir nur Jesus. Und wenn du es haben willst, kannst du es heute Abend kriegen, auf der Stelle. Du brauchst ihn nur darum zu bitten. Du brauchst nur seinen Namen anzurufen. Es steht in der Bibel, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Du kannst ja mal probieren und rufen, Frank Schäuble, rette mich. Oder Udo Lindenberg, hilf mir. Und du wirst erleben, dass sich nichts tut, nichts tun kann. Aber du kannst sagen, Jesus, hilf mir. Und dann wirst du erleben, dass Jesus dich nicht sitzen lässt. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Von niemandem anders in dieser Welt kriegst du Vergebung deiner Schuld. Das gibt dir keine Weltanschauung, keine Religion, das gibt dir kein Buddha, das gibt dir kein Mohammed und kein Hinduismus oder welche Religion du nun dir gerade neuerdings ausgesucht hast. Vielleicht bist du ein Verehrer von irgendeinem Menschen, es laufen ja heute noch viele rum, die das Bild von Jimi Hendrix auf der Jacke haben oder in ihrem Zimmer hängen haben. Nichts gegen Jimi Hendrix, aber weißt du, wie der gestorben ist? Was das Letzte war, also, was er ins Telefon gerufen hat? Man, I need help! Mann, ich brauche Hilfe. Als der starb, als der in Todesnot war, da hatte der keinen von seinen Millionen Verehrern, zu denen du auch gezählt hast. Der hatte keinen, der ihm helfen konnte. Was der brauchte, was dem fehlte und was du brauchst und was dir fehlt, das ist ein Helfer, ein Heiland, ein Retter, ein Erlöser. Das ist Jesus. Gerade du brauchst Jesus. Jesus heißt auf Deutsch, der Herr ist unsere Rettung. Das ist eben nicht nur ein Name, sondern Jesus, das ist eine Kraft. Seinen Jüngern hat Jesus nicht nur angekündigt, ihr werdet in der Welt gehasst werden um meines Namens willen, so wie das ja der Paulus an seinem Leibe erfahren musste, sondern er hat den Jüngern auch verheißen und befohlen, hat gesagt, predigt in seinem Namen, heilt die Kranken, vergebt Sünden, treibt die Dämonen aus. Vor dem Namen von Jesus, da zittert die Hölle. In dem Namen von Jesus, so steht einmal in der Bibel, da müssen alle Wesen, die Gott geschaffen hat, niederknien und ihn ehren, ob sie nun im Himmel, auf der Erde oder im Totenreich sind. Alle müssen feierlich zum Ruhm Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und zu diesem Herrn, da wollte ich dich heute Abend einladen.